habe ich dann zurückgefragt, wie geht's dir? Gut, Herr Mann, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Wir haben miteinander gesprochen, legen auf. Sekunden später geht's Telefon wieder, war der gleiche dran und sagt, ich habe gelogen, mir geht's gar nicht gut. Ich bin einsam, ich bin verzweifelt, ich bin traurig, keiner kümmert sich mehr, wenn ich keine Verbindungen mache, zu mir ruft niemand an. Ich bin einsam. Wir leben in einer Zeit der Einsamkeit. Einer Zeit, wo die Starken einsam sind, in einer Zeit, wo die Schwachen einsam sind. In einer Zeit, wo der Mensch total vereinsamt ist. Ob es in der Gemeinde, in der Ehe, mit den Kindern, untereinander, in der Jugend. Ich erlebe Jugendgruppen, die sind cool, dynamisch, modern und trotzdem alle miteinander einsam. Die Sünde verbindet, die nimmt Einsamkeit, der Alkohol, Drogen. Ich war jetzt auf einem Prozess dabei, wo ein Gitarrist von einer bekannten Musikgruppe wurde, welche Droge verurteilt. War ich beim Prozess dabei, wir kennen uns sehr gut. Ich habe seine Freundin mitgenommen, ein Model, eine besondere schöne Frau. Die aus der ganzen Fahrt zum Gericht hat sie nur über ihn geschimpft. Hässlich über ihn geschimpft. Und dann haben sich auch doch wieder gegenseitig so gereizt, dass all der Hass wurde in dieser krampfhaften Fleischesliebe dann auch wieder überwunden. Aber nur für Stunde. Wir sind einsam. Und ich habe den Eindruck, die Schwachen, die Starken sind noch einsamer wie die Schwachen. Wir haben jetzt das Thema, ist ein Gott der Schwachen. Jesaja sagt, ich wohne im Himmel und Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzen sind und gedemütigten Geistes. Kommt her zu mir alle, die mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Er ist ein Gott der Kleinen, der Kinder, der Schwachen, der Witwen, Waisen. Er ist ein Gott gerade für unser deutsches Volk, für unsere Jugend, für euch, für mich. Ich war in meinem Leben furchtbar einsam, hatte sehr dominante Mutter. Ich habe bis heute, weiß ich, keinen Satz, den sie nicht unterbrochen hat. Ich konnte nie einen Satz bei ihr zu Ende sagen. Jetzt, ich bin 63 Jahre alt, Papa von 2 Kindern und 11 Enkelkinder, bin Opa, meine Mutter erzieht mich immer noch. Irgendwann wird man krank daran. Irgendwann wird man von der Liebe her krank. An dieser menschlichen Liebe der anderen kann man auch einsam werden und krank werden. Krankmachende Liebe, krankmachende Mutterliebe, krankmachende Vaterliebe, krankmachende Kinderliebe. Alles, was vom Mensch kommt, habe ich den Eindruck gewonnen, in meinem Leben macht krank. Wir können alles so gut meinen und es macht krank. Und die Starken machen die Schwachen krank, die Schwachen die Starken. Die Gesellschaft driftet immer mehr auseinander, in die Starken und die Schwachen, in die Tyrannen und psychisch Kranken. Wenn man so am Schulhof steht und die Kinder beobachtet während der Pause, das ist erschrecklich. Brutalität, Gemeinheit, einer liegt auf dem Boden, Zähne treten auf ihn ein. Starke stehen oben, der Schwache liegt und wird niedergetrampelt. Aber auch der Schwache hat seine Stärke in sich. Er trampelt auch zurück, nur anders. Ich möchte jetzt einfach mal am Hand von vom Wort Gottes, und wir haben viele Bibelstellen, und lest sie einfach bitte mal mit, möchte ich einfach anhand von den Zebedee-Söhnen zeigen, was der Herr Jesu eigentlich erwählt hat. Und wen er erwählt hat. Und mit wem er zusammenarbeitet. Und wen er wohin führt. Wir lesen am Anfang Matthäus Kapitel 4. Ich lese dann immer schon voraus und warte nicht, bis alle aufgeschlagen haben. Die Zeit ist so kurz, vielleicht schreibt das auch kurz mit euch auf. Matthäus 4, 21 und 22. Und von dann erführbar ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, dass sie ihre Netze flickten, und er rief sie, und alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Die Parallelstelle, wo das Gleiche berichtet wird, ist in Markus, und auch das wollen wir jetzt mal lesen. Markus 1, 19 und 20. Und als er von dann ein wenig führbar ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, dass sie ihre Netze im Schiff flickten, und alsbald rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Schiff mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Hier haben wir ein Wort mehr. Hier steht Tagelöhner. Im Russischen heißt Arbeiter, aber das waren Tagelöhner. Das sind Menschen, die man am Tag nimmt, ihre Arbeit ausbeutet und sie wegwirft, ohne soziale Absicherung. Arbeitskraft ausbeuten. Und so war der Zebedäus mit seinen Söhnen starke Persönlichkeiten. Sie konnten Menschen nehmen, Arbeitskraft ausbeuten und wegwerfen. So waren das zwei Männer, Johannes und Jakobus. Sie hatten ein aufstrebendes Unternehmen. Ich denke, wenn der Herr Jesus sie nicht gerufen hätte und sie hätten weiterarbeiten können bis heute, hätten sie ein zweites Mercedes-Imperium vielleicht aufgebaut. In ihrer Stärke und Kraft, in ihrer korrupten Art, in ihrer Dynamik, in ihrer Willensstärke, in ihrem Durchsetzungsvermögen, und solche Leute will man ja heute. Und so war der Zebedäus, der Johannes und die Zebedäus-Söhne zwei junge Männer, die der Herr Jesus rief. In Markus 3,17 lesen wir etwas von ihrem Charakter. Markus 3,17: Und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und gaben ihm den Namen Benehakim, das ist gesagt Donnersöhne. Donnersöhne. So zwei Donnersöhne erwählt der Jesus. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig, sagt der Jesus. Bei mir werde er Ruhe finden und erwählt Donnersöhne. Wie passt Sanftmut zu so einer Art? In der weiteren Stelle lesen wir in Lukas 9 noch eine Charaktereigenschaft. Lukas 9, da gehen sie zusammen gegen Jerusalem. Und man lässt ihnen dort keine Herberge durch Samaria und weist sie ab. Und im Vers 43,50 heißt es, und sie nahmen ihn nicht an, darum, dass er sein Angesicht gewendet hatte, zu wandeln in Jerusalem. Da aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat. Donnersöhne, Feuer vom Himmel. Vollmacht, vernichten, strafen, kein Erbarmen. Und dann heißt sie im 55. Vers: Jesus aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseelen zu verderben, sondern zu erhalten. Sagen wir eine Menschheitsgeschichte, wo einer der andere verdorben hat. Manchmal denke ich, es gibt keinen Platz auf Erde, wo kein Quadratmeter, wo nicht einer der andere gehasst hat. Einer der andere gemobbt hat. Einem im anderen seine Keinsrivalität ausgetragen hat. Der Starke rivalisiert mit dem Schwachen. Der Schwache stört, der Abel stört. Wenn der kein Abel gehabt hätte, hätte er gar nicht feststellen können, ob sein Opfer angenommen wird oder nicht, oder? Nur im Gegenüber vom Schwachen weiß ich meine korrupte Art. Müsste ich eigentlich entsetzen für mich vor mir? Müsste ich wissen, ich bin ohne Liebe, ich bin Hass, ich bin ohne Barmherzigkeit, ich bin ein Donnersohn, Feuer vom Himmel. Wisst ihr, und das ist ein Thema für die Schwachen auch und für die Frauen, Donnersöhne, Donnerfrauen. Ich erzähle kurz von mir, ich war sehr schwach und ein einsames Kind, ich konnte mich nie wehren und zurückschlagen. Meine Mutter hat mich auch sehr schüchtern großgezogen, anstatt dass sie mich, der schon hier verklemmt war, gefördert hat. Heute werden die Verklemmte nach unten gefördert und die Starke nach oben gefördert. Und dann haben wir die ausdriftende Gesellschaft. Aber früher war es so in der Großfamilie, da wurde der Starke schwach gefördert und der Schwache stark gefördert. Wenn ich mit meinem Enkel, die fordere ich gern ständig. Und da sind Typen dabei, die sind stark. Und wenn ich sie über den Balger hochlaufen lasse, die Starke, sage ich: Oh, das packst du nicht. Mal sehen, du bist doch stark. Mal sehen, ob es kannst. Nur packen sie es nicht. Und die Schwache sage ich: Mensch, du packst, ich bete für dich, ich stehe drunter. Wenn drunter fällst, ich fange dich auf. Und die Schwache kommen rüber. Unsere Gesellschaft macht es genau umgekehrt. Die fördert die Starken, dass sie korrupt, tyrannisch werden. Und die Schwache gehen in die Psychiatrie. Aber Gott arbeitet anders. Er ist ein anderer Pädagoge. Donnerzähne. Und so war ich ein schwaches Kind in mir. Ich weiß noch ganz genau, ich war noch nicht in der Schule, 4, 5 Jahre alt, wir haben einen Bauernhof. Meine Eltern haben mir einen Sandhaufen geholt und ich habe gerne im Sand gespielt und ich hatte so Sandburg gebaut, wunderschön. Ich musste bei meinen Eltern in das Feld und dann abends kam ich heim. Da haben meine Freunde die Burg zerstört. Ich habe tagelang wieder keinen Rachegedanke geschmiedet. Ich weiß noch heute, mit 4 Jahren habe ich schon Mord, wie ich sie töte, mir ausgemalt. Und ich weiß heute aus der Seelsorge und ich habe neben meinem Beruf, haben wir oft manchmal Tag und Nacht auch Seelsorgedienst. Da kommen aber nicht die Schwachen, sondern die Zerstörte durch die Starke. Und da gibt's Rachegedanke. Wer kennt euch von euch alle Rachegedanke? Wo man nicht zurückschlagen kann. Wo man zurückhasst im Herzen. Bitter. Wie kein tötet im Herzen den anderen, den man nicht mit der Faust töten kann. Wir kennen all unsere Herzenstrukturen, unser unerbärmliches Herz. Wir sind Donnersehne in uns, ob wir wohl nach außen Lämmer sind, unbeholfen, arm, schwach. Und dann die Frauen, auch sie betrifft das Thema, stark, schwach. Ich war in Kasachstan, haben wir evangelisiert, haben ins Zelt eingeladen, das Zelt war voll und am Schluss kamen ganz viele Menschen nach vorne, wollten sich bekehren. Und da kam auch eine Frau, sehr stolz, hat gesagt, Horch, was du gesagt hast, brauche ich nicht, ich bin gut. Ich brauche kein Heiland. Aber ich habe ein Problem. Mein Mann trinkt, jetzt bekehrst du ihn und dann hör auf zu trinken und er ist bei uns alles gut. Aber ich brauche dich nicht. Sag ich, du hast sicher einen guten Mann. Ich habe einen guten Mann. Der arbeitet fleißig, hat immer Arbeit. Wenn er heimkommt, geht er in den Garten, Datscha heißt es ja im Russisch. Und dann schafft er dort bis in die Nacht und er trinkt, dann kommt er heim und ist betrunken. Jetzt bekehrst du ihn und dann ist alles gut. Aber ich brauche dich nicht. Ich bin gut. Dann sage ich zu ihr, wenn ich mit dir verheiratet wäre, mit so einer kalten, harten Frau, würde ich auch saufen. Ich denke, jetzt musst du dich erst bekehren. Du musst dich bekehren. Und neben einem stand ein Mann und der hat so genickt und sagt, wer bist denn du? Sag, ich bin ihr Bruder, mit der hält es niemand aus. Wisst ihr, ich weiß ja nicht, warum das heute so viele Ehegeschiede werden, jede zweite oder jede dritte. Manchmal bin ich glücklich, dass ich so sanft die Frau habe. So, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, heute so sanft die zu suchen. Oder gibt es die auch noch? Oder werden die überhaupt noch geliebt? Oder wollen wir nur die Hyäne, die uns verrückt machen, die wir nehmen und wegwerfen wie Wölfe, aufreißen, wegwerfen? Ist die Donnersohnart. Wölfe. Man sagt ja, ich habe Mädel aufgerissen und weggeworfen. Das sind die Donnersöhne, Wölfe, keine Lämmer. Und solche hat der Herr Jesu erwählt. So wollen sie Sex machen, so wollen sie glücklich sein, so wollen sie lieben. Sie können doch nur Hassliebe haben. In den 70er Jahren, wie die Jugend, die nach der Frankfurter Schule und so weiter, die ganze Studentenrevolte da losging, hat man denn diese Aussage geprägt, sie kriecht und geht keiner hin. Ich habe gedacht, heute sagen wir mal miteinander, es wird gehasst und wir machen nicht mehr mit. Wird gemobbt und es geht keiner hin. Es wird schmutzige Sexualität gemacht und es geht keiner hin. Es wird Pornografie angeboten und es geht keiner hin. Lass doch mal zu uns Christen so sagen. Wir gehen nicht mehr hin. Wir wollen nicht mehr reagieren, sondern agieren. Wir wollen für Keuschheit einstehen und nicht mehr wie die Wölfe wollen und die Zebedäus-Söhne reißen und wegwerfen. Das Menschensohn ist gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der Mensch im Mensch wehtun kann. Bei uns in der Nachbarschaft ist eine Winzersfamilie sehr reich. Die verstehen sich schon lange nicht mehr und er kann sich nicht scheiden lassen, denn dann wird das Vermögen aufgeteilt. Dann hat die ein Drittel das Finanzamt, ein Drittel die Frau, ein Drittel der Mann. Hat er gesagt, ich lasse mich von dir nicht scheiden. Ich werde dich so mobben, dass du in die Psychiatrie gehst, dann habe ich dich auch los und dann suche ich mal Junge. So wird heute gedacht und gelebt. Manche sprechen aus, wer hat schon sowas gedacht? Ähnlich oder was anderes? Oder Frau oder die Männer? oder Eltern die Kinder, oder Kinder hassen die Eltern. Das lasse ich mir von meinem Papa nicht mehr fallen. Donnersöhne, Menschenknechte. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir hier drin etwas von der Lieder Konservative abmachen wollen. Glaubt ihr, wir können zu psychisch kranken Menschen nicht spaßig kommen. Die wollen was Echtes, was Verbindliches, was Ruhiges, was Heil bringt. Die wollen keine Viertelstunden coole Aufjauchze wie Strohfeuer und dann wieder abstürzen. Die wollen was Beständiges. Donnersöhne. Dann lesen wir in Markus 9 weiter. Da waren etliche, die waren nicht, sind nicht mit dem Herr Jesus mitgegangen, aber haben in seinem Namen gewirkt. Und die Jünger, ich lese gerade Markus 9, Vers 38, Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der trieb Teufel in deinem Namen aus, welcher uns nicht nachfolgt. Und wir verboten es ihm darum, dass er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt ihm nicht verbieten. Denn es ist niemand, der eine Tat tue, in meinem Namen möge ihm bald übel von mir reden. Wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Wer aber euch drängt mit einem Becher Wasser in meinem Namen, darum, dass er Christe angehört, wahrlich ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Sie waren Menschen, die haben gleich genau eingeordnet. Die sind falsch, die sind gut, die sind so, die müssen wir ausschließen aus der Gemeinde, die müssen wir disziplinieren. Ich bin im Dorf groß geworden, wo es sehr viele Gläubige gibt. Aber ich habe schon früh erkannt, wer echt ist und nicht echt ist. Ich habe mich bis heute nicht getäuscht. Ich habe gewusst, wer Theater spielt. Ich habe meiner Mutter 15 Jahre lang ein frommer, lieber Bub gespielt, also nicht fromm im biblischen Sinn, sondern einfach so ein lieber, feiner Bub gespielt. Ich bin nachts tanzen gegangen, bin morgens heimgekommen, sie hat nie gewusst, was ich treibe. Ich habe getrunken, aber ich war dann doch wieder nüchtern, sie hat es nie gemerkt. 15 Jahre ein liebes Kind gespielt. Mit 16 habe ich gewusst, ich kann nicht ein Leben lang Gott und Fromme spielen. Es geht nicht, das macht kaputt. Und ständig hast du Angst, du wirst entdeckt. Und du bist nur ein frommer Theaterspieler, ein Clown, ein frommer Clown. Ich habe gewusst, entweder ehrlich in die Hülle oder ehrlich in die Himmel. Zwischendrin gibt es nichts. Ein Vogel kann einen Fisch heiraten. Aber wo sollen die wohnen? Ich kann nicht im Himmel und Hülle wohnen. Ich muss irgendwo sein. Meine Identität bekommen. Ich kann nicht schamlos und schamvoll sein. Und ich hatte Angst vor mir, nach meinen Blicken, als sie nach dem Mädchen, nach ihrem Körper gegriert habe. Ich wollte rein sein, ich wollte frei sein. Ich wollte kein Sklave der Lust sein, kein Sklave des Alkohols, kein Sklave meiner Gedanken. Und ich komme aus einer Zeit, wo ich mit meiner Frau getanzt habe und da war immer der Ellenbogen dazwischen. Da hat man nicht die Mädchen an sich drücken können. Und wir hatten Achtung vor ihnen noch. Ich habe ihr, ich der erste Kuss ihr geben wollte, da hat sie mich so weggestuppt. Ich habe gedacht, ich habe jetzt einen Panzer berührt. Und dann, zu allem Katastrophe, hat sie es ihrer Mutter noch erzählt. Ich schäme mich heute noch. Ich konnte ihrer Frau fast nicht mehr in die Augen gucken. Und mir war nicht gläubig. Wo sind wir hingekommen? Gibt's noch Geheimnisse? Gibt's noch Schönheit? Gibt's noch Reiz? Ist doch alles ausgereizt. Kaputt gereizt, totgereizt. Was ihr eure Mutter sagen könnt, ist keine Sünde. Was ihr eure Mutter nicht mehr sagen könnt, wenn alles noch gut ist, und das ist Sünde. Hochzeit vor der Hochzeit. Die Wölfe, das wollen die Wölfe, die nicht warten können. Wir Männer. Möchte uns Gott Gnade schenken, dass wir wieder zurückfinden zu besserer Welt. Wir leben in einer Zeit, wo man sagt, wo die Nietzsche-Zeit sein möchte. Und ich habe mal so ein paar Zitate von Nietzsche. Gier, Neid und Selbsthass sind Prozess des Kampfes und der Auswahl unentbehrlicher Momente, hat Nietzsche gesagt. Wollen wir das? Gier, Neid, Hass als Erstrebenswertes. Er hat gesagt, wir müssen uns davor hüten, zu gut zu sein. Der Mensch muss böser und böser werden. ist unsere Zeit. Aber wir sind heute aufgerufen, ihr Jugend, wir alle, zu sagen, es ist Krieg und keiner geht hin. Es wird schamlos geredet und keiner geht hin. Es wird schmutzig gedacht und keiner macht mehr mit. Ich wünsche mir das so von Herzen. Nun, diese ganze Geschichte mit dem Zebedäuschen tritt ja jetzt die Mutter auf. Und die Mütter sind ganz tolle Motoren in diesem ganzen Geschäft der Verwirklichung und des Stolzes. Frauen, die nicht keine Erfüllung haben über ihre Männer, die wollen dann die idealen Söhne erziehen. So wie die Eva, die hat ja gesagt, ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Da hat sie keinen geboren gehabt. Eine normale Mutter wird doch sagen, Gott hat meinem Mann und mir ein Kind geschenkt. Sie sagt, ich habe einen Mann gewonnen. Adam war vielleicht gar nicht dabei. Ich habe einen Sohn bekommen. Dann hat sie den idealen Mann erzogen. Ein Egoist, ein verwöhnter Bub. Wieder ein Zebedäus-Sohn, der sich nicht beherrschen kann. Der keine Selbstdisziplin hat. Der keine Sittlichkeit hat. Der sich nicht nach Keuschheit sehnt. Nach Reinheit im Umgang mit Frauen. Oder Frau mit Männern. Und so tritt hier die Mutter aus, Matthäus 20, 20 und 21. Da trat zu ihm die Mutter, vielleicht ein kurzer Gedanke vorher. Die Mutter war vielleicht enttäuscht. Sie hat gedacht, dieser Jesus, das sagt man, das ist, der macht Israel, das ist der König Israels. Der tut die Römer rauswerfen, das gibt der König in Israel. Und meine beiden Söhne, die sind dann seine Ratgeber. Aber hat sie gedacht, der ist so schwach, dieser Jesus. Wenn es nicht klappt, König hier unten zu werden, man sagt, er ist Sohn Gottes. Wenn der Hunde, meine Söhne keine Karriere mit ihm machen, mit diesem Jesus, dann wenigstens im Himmel. Und so tritt sie jetzt zum Herr Jesu. Matthäus 20, 20, da trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus zu ihnen, mit ihren Söhnen fiel vor ihm nieder und bat ihm etwas von ihm. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Könnt ihr euch vorstellen? Die zwei sitzen im Himmel, unzerbrochen, als Donnersöhne und Feuer vom Himmel. Dann wäre der Himmel die Hölle. Dann hättest du keine Gnade mehr zu erwarten hier unten. Da wäre alles ohne Barmherzigkeit. Nietzsche hat gesagt, wenn wir Gott töten, wenn wir Gott für tot erklären, dann erklären wir Liebe für tot, Barmherzigkeit für tot, Güte für tot. Wir erklären all die schönen Dinge, müssen wir für tot erklären. Dann wird der blanke Hass, die Unbarmherzigkeit die Menschheit regieren und einer der anderen erniedrigen und niedertreten. Ohne Barmherzigkeit. Das wird die Hölle sein auf Erde, aber wir können keinen anderen Weg wählen, sagt Nietzsche. Er sagt nicht Gerechtigkeit, sondern Macht. Die Liebe ist zu schwach. Wir brauchen den Hass. Er ist ein stärkerer Motor. Sie ist Krieg und keiner geht hin. Sie wollen alle hassen. Und wir gehen nicht mehr hin. Wir wollen lieben. Die Feinde lieben. Wir wollen wieder reine Liebe haben. Keine humanistische. Sondern Liebe, die sich selbst aufgibt. Und so tritt die Mutter hin und bittet der Herr Jesu, lass doch diese zwei Donnersöhne, die sind Karriereleute, die machen den Himmel rein. Lass sie rechts und links sitzen. Und dann geben sie Feuer runter. Und dann werden dann die ganzen Römer vernichten. Am Schluss bleibt nur noch diese Elitefamilie von der Zebedäus-Familie übrig. Die Herrscherleute. Macht ohne Barmherzigkeit. Aber Jesus antwortet, Vers 22, antwortet und sprach, ihr wisset nicht, was ihr bittet. Ihr könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Und sie sprach zu ihm, jawohl, weiß diese Frau, was sie sagt? Weiß diese Frau? Ich denke, die wenigsten wissen, was Leid bedeutet, im echten Sinn, und das müssen wir wieder lernen. Paulus hat vielleicht vieles gebetet, aber ich glaube nicht, dass er am Schriftspruch gebetet hat. Ich glaube nicht, dass er darum gebetet hat, dass er in Ephesus niedergeschrien wird. Ich glaube nicht, dass er gebetet hat, dass er gegeißelt wird. Unser echtes Leben, was uns echt macht, geht durch Leid zur Helligkeit, da werden wir echt. Für die andere, für Gott, für unsere Frau, für unsere Kinder, für unsere Männer. Echtes wird geläutet. Und das ist schön. Ich habe lebenslang schon eine Sehnsucht, dass Gott mich befreit von meinem furchtbaren Charakter. Ich will echt werden. Ich will frei von mir selbst werden. Von meinen Gedanken. Wisst ihr, wir können vielleicht einem Kind, wo jetzt hier ein bisschen laut ist, das stört uns aber nicht. Das können wir jetzt einrechnen und die Hände ihm auflegen. Ich lege ihm jetzt die Hände auf. Und dann gehe ich mit meinen Händen raus ans Lenkrad und fahre und einer fährt mir quer, der dritte fährt ihn quer und schon werden die Hände zu Fäuste. Das sind wir. Wir segnen und machen Fäuste. Der Jesus hat nie eine Faust gemacht. Denn seine Hand blieb offen auf Golgatha. Der hat nur gesegnet. Ich kenne von mir Jesu nie eine Situation, selbst in der Tempelreinigung nicht, wo eine Faust gemacht hätte. War alles nur Gedanke der Liebe mit euch und nicht des Leids. Im Leid hat er Gedanke der Liebe mit uns und besonders heute. Nun, wir wissen die Parallelstellen und die moderne Theologie sagt, die Bibel irrt sich, weil sie widerspricht. Einmal bittet die Sache die Mutter. Und dann bitten das die Söhne. Und so lesen wir in Markus Kapitel 10, 35. Markus 10, 35. Bitten das die Söhne. Das Gleiche, dass sie rechts und links sitzen. Aber ganz anders. Die Mama hat es noch mit Diplomatie gemacht. Im Rumänischen sagt man zum Kind Kopie. Wenn man ein Kind ruft, ruft man Kopie, komm. Und wir wissen ja, wenn wir kopieren, dass das immer schlechter wird. Am Schluss ist ja nichts mehr übrig von der Schrift. Und so werden die Kinder ja auch immer schlechter. Bei unserer Kopiererei. Und darum brauchen wir allen Heiland, ihr Kinder und wir Alte, verknorkste Alte. Und hier steht im 35. Vers, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und sprachen. Sie waren eigentlich keine freien Männer, sie waren Knechte ihrer Mama. Sie haben genau das gefragt wie die Mama. Sie waren, ihr Vormund war die Mama. Sie hatten keine eigene Meinung. Sie hätten eigentlich sagen können, Mama, wenn wir in den Himmel wollen mit Jesus, da muss erst unser Charakter zerbrochen werden. Nein, sie hatten die gleiche selbe Charakterart wie ihre Mama. Sie waren eingeengt, ihre Mutter. Meister, wir wollen, dass du uns tust. Die Bitte in der Befehlsform. Es gibt fast nichts Hässlicheres in der Bibel, wie diese Offenbarung dieser Stille, wie der Mensch ist. Die Bitte in der Befehlsform. Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Ich höre immer mehr von Mädchen, wie brutal schon beim ersten Kennenlernen die Männer gleich ekelhafte Sex wollen. Gib dich mir. Wir wollen. Überhaupt keine Keuschheit mehr. Ich spreche das einfach heute an. Es liegt mir so auf dem Herzen. Ich habe immer die Illusion gehabt, ich könnte dem Schrott, dem kaputten Menschen helfen. Aber manchmal ist kaum mehr zu helfen. Da kann man jahrelang, ich habe ein Mädel, wo wir betreuen jetzt schon, ich glaube 20 Jahre. Dann habe ich gemerkt, Wir müssen dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Denn die Auswirkungen sind fast unheilbar. Dieser fordernde Wolfsmensch. Was war denn der Jakob für ein Mann? Er hat gedient für seine Rahel. 7 Jahre hat sie nicht berührt. Hat mit ihr zusammengelebt, da war sein zukünftiger Schwiegervater. Und hat sie nicht berührt. Der Josef. Er erkannte die Maria nicht. Was waren das Männer mit Disziplin? Was ich Briefe bekomme. Was heute gedacht und getan wird auf dem Gebiet. Das ist, kann man nur sagen, ist schrecklich. Und wenn ich so weiß, wie schön das alles sein kann. Wie so geheimnisvoll. Ich habe jetzt bei meiner Frau etwas entdeckt. Nach 39 Jahren Ehe. Jetzt wird es 40 Jahre. Das habe ich die ganze Zeit nicht gewusst. Sie war in 39 Jahren eh nie zornig. Ich habe es das erste Mal zornig erlebt. Das war so schön. Weil ich weiß, jetzt braucht sie auch der Heiland richtig für den Zorn. Ich habe so jeden Tag das Problem mit meiner hitzigen Art. Ich bin so schnell oben und so schnell unten in der Depression. Wir brauchen alle der Heiland. Irgendwann kommt der Zorn. Kommt alles in uns raus. Und manchmal auch erst auf dem Sterbebett. Und da ist manchmal zu spät. Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen, gib uns, dass wir sitzen, eine zu deiner Rechten, eine zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zebedee-Söhne mit dieser Charakterstruktur in den Himmel kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Lamm werden, sonst kommst du nicht in den Himmel. Wir können uns nicht umdressieren, Wölfe, die können wir vielleicht dressieren. Wir können die Zähne ziehen, aber sie knurren weiter. Und wir können dann dem Wolf dann noch wieder Prothese geben und beißt er wieder und frisst. Habt ihr mal erlebt, wie Wölfe fressen? Eine Beute, wie heute gefressen wird? Einer der andere. Habt ihr mal gesehen, wie Schafe miteinander weiden? Wenn das eine ein Grasbüschel schon hat, wo schöner ist, das merkt das andere nicht. So doof sind die. Die konkurrieren gar nicht miteinander. Ein Wolf konkurriert, der hat Rache voll und knurrt gegen den anderen, der anfangen will zu essen. Das ist unsere Gesellschaft. Das sind wir in unserer Ehe, Familie, Gemeinde. Einer rivalisiert mit dem anderen. Einer mobbt den anderen. Und wenn es nicht Wirklichkeit ist, so und doch in der Gedanke. Unsere Kinder bekommen es mit. Ich erziehe unsere Enkel so, dass es sehr die inneren Menschen bekommen. Oder versuche ich wenigstens teilzunehmen. Die Erziehung gehört ja ihre Eltern. Und so sage ich als Sohn, heute mal, wenn Gottesdienst euch langweilig ist, dreht herum und guckt euch die Zuhörer an. Und dann könnt ihr auch in der Mimik feststellen, was die dabei denken bei der Predigt. Und das ist wunderbar. Und dann kommen sie heim und sagen so, Opa, bei uns hat einer gepredigt, der hat so stolze Mundwinkel gemacht. So was macht der Jesu nicht so angeberisch. Ich lasse uns ja Englische aufzählen, was der Jesu alles nicht kann. Nur zählen sie auf. Das ist alles mit dem Stolz Dinge. Weißt du, der Herr Jesus konnte nicht so stolz mit der anderen umgehen. Der hat nicht stolz gepredigt, nicht angeberisch geredet. Was die alles wissen, was der Jesus nicht kann. Alles, was die Zebedee-Söhne können, konnte der Herr Jesus nicht. Und war doch gleich wie wir. Gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Wenn das passiert wäre, hätten wir alle keine Hoffnung. Ich weiß nicht, wo es passiert ist. Irgendwo sind die beiden zerbrochen. Und von dem einen wissen wir es gewiss. Der Johannes schreibt sein Evangelium so wunderbar. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Wenn er nicht zerbrochen wäre, hätte er gesagt, ich bin der Johannes, der Apostel, der ich habe Jesus lieb. Aber er war zerbrochen. Er hatte eine neue Identität gehabt. Sein Name fiel in den Tod. Sein Titel fiel in den Tod. Da blieb nur noch übrig der Titel, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Sein Titel war die Liebe des Herrn Jesus. Und das wünsche ich euch alle, dass ihr Geliebte seid. Dass ihr nicht unbedingt Jesus lieben müsst. Aber wir nehmen doch an, ihr seid geliebt. Gott liebt Donnersöhne. Gott liebt Vergründe. Gott liebt Geschädigte durch Donnersöhne. Gott will alle heil machen. Die, die treten und die niedergetreten wurden. Gott will uns alle Erkenntnis unserer Schuld geben. Gott will, dass wir ehrlich und echt werden. Dass wir nicht so durchs Leben laufen und reagieren auf diese schmutzige Welt und irgendwas nachäffen und meinen jetzt. Jetzt sind wir glücklich. Nein, wir müssen agieren, dass die anderen uns wieder kopieren. Dass wir vorgeben, sich kriecht und keiner geht hin. Es wird gehasst und keiner geht hin. Es wird im Internet Porno geguckt und keiner guckt mehr. Das wäre eine Welt. Und die wünsche ich mir. Und so sitzt der Herr Jesu hängt auf Golgatha. Das ist ein Thema, da kann man stundenlang drüber. Ich kann nur Anregungen machen. Der Jesus hängt auf Golgatha und gibt seine letzte Anweisung. Er wurde gegeißelt. Und die wurden damals so gegeißelt, dass in Lederriemen waren Knochenstückchen eingewebt. Nach der Überlieferung weiß man, dass sein Fleisch runtergeschlagen war. So hängt er auf Golgatha. Und dann sagt er ihm Johannes die letzte Anweisung. Johannes, mein Jünger Johannes, das ist jetzt deine Mutter, die Maria. Und in der anderen Stelle, Matthäus Stelle, steht dabei, da war die Mutter vom Johannes dabei, die Zebedäus Mama. Wie der Jesus die letzte Anweisung gibt, Johannes, deine Mutter ist nicht mehr deine Mutter, sondern die Maria jetzt. Ich bin überzeugt, dass der Jesus wusste, die Mama von der Zebedäus-Söhne wird der Johannes wieder in sein altes Fischgeschäft zurückreißen. Manchmal müssen Kinder ihrer Eltern genommen werden, dass sie in den Himmel kommen können. Oder umgekehrt. Manchmal muss uns viel Bitteres zugefügt werden. Muss ein Sohn uns genommen werden und eine Tochter oder Eltern oder wie auch immer, dass wir für den Himmel zubereitet werden, dass wir bewahrt werden vor diesen schmutzige, vergängliche Welt, wo der eine der andere zerstört. Manchmal habe ich schon gedacht, wenn noch 10 Jahre überdachen wir Deutschland, erklären es zur Psychiatrie. Wer kann das finanzieren? Jeder dritte andere zu Tod. Jetzt hat mich jemand angerufen und gesagt, Herr, man betet für meine Schwester, die sind ein Jahr verheiratet und sich scheiden lassen. Wo soll das hingehen? Unsere Tochter war in der Ausbildung als Zahnarzthelferin und ihr Mitauszubildende, die hat 4 Freunde hinter sich. Und ihr wisst ja, das ist ja nicht wie früher in unserer Zeit. Dass man zurückgewiesen wurde, ist schon bei einem Kuss. Und dann ist der 4. Freund fort, hat sie sitzen lassen. Und dann war sie fast am Selbstmord. Und dann kam der 5. Freund. Und dann hat das Mädel unsere Tochter gefragt, Miriam, wie kann ich feststellen, ob der es jetzt ehrlich mit mir meint? Es gibt keine Männer, die es ehrlich meinen. Nur einer, das ist Jesus. Und nur die Männer meinen es ehrlich und echt und rein, die mit Jesus leben dürfen. Die Sau können wir an, dass sie sind. Wisst ihr, ich habe heute Kämpfe noch mit meiner Sexualität. Ich hatte nur meine Frau, aber ich hatte 1000 andere in meine Gedanken. Ich war ein Zebedäus-Sohn auf all meine Gebiete. Ich habe andere beneidet über schöne Häuser. Ich habe sie beneidet über ihre Redegabe. Ich habe sie beneidet über ihre Musik, über ihr Singen. Ich kann nicht singen, ich kann nichts. Ich habe nur eins, ich kann sauchen, wie ich bin. Und das mit Ehrlichkeit. Und ich weiß, jeder ist genauso. Wir stammen alle von keinem ab. Und ich wünsche mir jetzt hier, dass man jetzt jeder heimgehen darf und darf erleben, dass einer ehrlich mit dir weint. In deiner Herrschsucht, in deiner Depression. Als Wolf und als falsches Lamm, das immer niedergetreten wurde. Und das in sich doch nur Wolf ist. Mit deiner Hassgedanke, mit deiner Ohnmachtsgedanke, mit deiner Hilflosigkeit, wo du manchmal nur noch dich überwinden kannst, dass du zurechtkommst, wo du mit dem Handy irgendwohin telefonierst, dass dich von dir wegbringst. Wir tun ja inzwischen schon Kommunikation bezahlen. Wir bezahlen, dass wir miteinander sprechen dürfen. So weit sind wir gekommen. Aber mit Gott brauchst du nicht bezahlen, ein Handy. Mit ihm kannst du sprechen, ohne dass die Kasse klingelt bei irgendeinem. Die Sonne scheint kostenlos heute. Auch die Liebe Gottes ist kostenlos. Keine orthodoxe Kirche, keine Katholike, keine Lutheraner, keine Baptiste, keine Pfingstler, keine Charismatiker. Keiner hat ein Monopol auf Gott. Jeder darf jetzt zu ihm kommen, der es ehrlich mit ihm meint. Zu dir, du allein mit ihm zu ihm. Und er wird dich verändern. Er wird nicht dein Kleid beflicken, dass etwas schöner wird, sondern er wird ein neues Kleid geben. Wisst ihr, ich habe mir mal vorgestellt, wenn ich sein möchte, Biljam oder der Esel. Ihr kennt die meisten die Geschichte, die sie nicht kennen, ich kann sie jetzt nicht erklären. Der Biljam, dieser kluge Prophet, voll Weisheit, voll Wissen. Und doch so dumm muss er den Esel dreschen, dass ihm nichts passiert. Ich habe mich für den Esel entschieden. Ich weiß, nur die Esel werden hier, dürfen ins Jenseits schauen. So durfte auch der Stephanus, der Himmel offen sehen, wo gesteinigt worden ist. Der liebt, hat auf den Himmel sehen.
und wenn er gemobbt wird. Der, der seinen Feind lieben kann, der hat den Himmel offen. Er wird Esel und darf doch hinausschauen, hinüberschauen in die bessere Welt. In eine Welt der Ehrlichkeit, der Reinheit, der Sittlichkeit, der Keuschheit. Ich glaube, wir sind zum Ende gekommen, noch ein klein bisschen. Und das wünsche ich mir jetzt von ganzem Herzen für mich und für euch. Dass wir in dieser Endzeit, wo es kühl und kalt geworden ist, wo die einen hungern und die anderen krank werden, weil es zu viel ist, brauchen wir eine neue Beziehung mit ihm. Ein lebendiges Geliebtsein. Dass ich sagen kann, ich bin verliebt in Jesus. Ich sage so gerne, ich bin verliebt in Jesus. Meine Frau hat auch ein bisschen lieb. Aber ich denke, das bisschen ist mehr, wenn man Jesus lieb hat, als wenn man ohne Jesus nur seine Frau lieb hat. Dann hat sie nämlich gar nichts. Nur mit Jesus ist ein bisschen mehr wie viel. Mit ihm ist alles mehr. Mit ihm werden wir nie arm. Mit ihm können wir immer teilen und wir werden nie weniger. Wir können unsere Herzen teilen und teilen und teilen und das Herz wird immer von mehr voll Glück. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, jetzt hat mich eine Frau angerufen. Die war schon oft auch in der Psychiatrie. Ein Mann, starke Persönlichkeit, von der Tochter enttäuscht jetzt. Der Vater tobt. Herr, mein Nervenärztin hat mich in die Psychiatrie überwiesen. Ich halte es nicht aus mit meinem Mann jetzt in dieser Situation. Der schreit wegen unserer Tochter. Ist halt was Schlimmes vorgefallen. Da habe ich gesagt, Petra, lass doch, dass dein Mann mit dir schreien darf. Wo soll er seine Frust loswerden? Soll er morgen Krebs haben, wenn er alles unterdrückt? Lass doch ihn jetzt an dir niederschreien und bet für ihn. Er muss sich doch wo abreagieren dürfen. Er muss doch seine Ohnmacht mit seiner Tochter wo rausschreien dürfen. Er hat doch dein Heiland noch nicht, sie glaubt schon. Und so dürfen wir für die, die uns mobben, Diener sein. Ihre Aggression. Diener sein die, die uns nicht gefallen. Paulus sagt, unter falsche Brüder. Nicht neben falsche Brüder, ausgeschlossen. Sondern unter. Wir reden von Feindesliebe und von Liebe und können nicht einmal den Nächsten lieben oder unsere Frauenkinder. Ich wollte nicht viel negativ aufzeichnen, aber wir müssen neben der Heilshelligkeit diese Verdammung sehen, wo der Mensch ist. Sonst können wir unter das Licht des Himmels nie herrlich genug erfassen, wenn wir unsere Wirklichkeit nicht wahrnehmen. Nur indem wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen, können wir mit allem unserem Sein uns, wie Luther sagt, ich hänge mich nicht auf, ich hänge mich an Golgatha. Und das wünsche ich mir so sehr. Bei jedem schmutzigen Gedanke, bei jeder Aggression, ich kann es fast nicht. Aber allein schon, dass in dir dieser Motor wird, das ist schon Licht der Welt. Und ich denke, wenn der Herr Jesus sagt, wenn ich eine Frau ansehe und ihre Begehr, habe ich schon die Ehe gebrochen. Ich glaube auch das umgekehrt. Wenn ich mich nach Keuschheit sehe, auch wenn ich sie noch nicht leben kann, dass das auch schon mir zugerechnet wird. Es kann ja gar nicht das eine das andere ausschließen. Es kann ja nur so sein. Und so wird Gott auch diese Sehnsucht nach Reinheit, nach Verbindlichkeit und Ehrlichkeit, nach einem, dass ihr Männer werdet, keine Waschlappe, wo jedem Rockzipfel nachgucken und verrückt werden und ihr Gedanken nicht kontrollieren können, dass ihr Männer werdet, die mal Männer sind, Papas werden, echt werden, mit Christus Mann werden, kein Hampelmann. Und diese Zeit braucht einfach uns. Wir müssen hinausgehen in diese sterbende Endzeitwelt. Wir hinausrufen die gute Botschaft des Evangeliums an seiner Stadt, an Christi Stadt und sagen, lasset euch versöhnen mit Christus. Ich würde so gern alle nach vorne rufen und würde sagen, wer hat mal schon aggressive Gedanken gehabt? Vielleicht Gedanken, wo der andere gemottet hat, ein Gedanke. Ich denke, es werden fast die Hälfte kommen. Wenn ich jetzt dann rufe, wer hat schon mal schmutzige, sexuelle Gedanken gehabt, ich glaube, die werden alle kommen, wenn wir ehrlich sein können. Und ich mache keine Vermutung nur. Ich kenne so gut mich und die Menschen. aber ich kenne auch Gott, dass wir so genau so zu ihm kommen dürfen. Und wir werden nicht bleiben müssen, wie wir sind. Wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Sondern die Gnade Gottes züchtigte uns, Titusbrief. Und wir werden verleuchten können das ungöttliche Wesen und die weltliche Liste. Und gerecht und keusch leben können in dieser Welt. Glaubt mir, die Welt will das hören. Ich gehe in Diskos. Ich habe es mit Juchen zu tun. Bei uns im Feld sind Ackerpartys. Da gehe ich raus. Ich weiß, was da läuft. Und ich habe es manchmal unter den Jugend leichter zu sprechen. Und wäre ehrlicher angenommen wie unter den Kindern von der Frommen, diese dressierten Wölfe. Die tun, als wenn sie fromm wären. Und sind nur dressierte Wölfe. Gezogen, Zähne gezogen, knurren nur herum. Und schielen hinaus, dass sie auch irgendwo mal was mitmachen können. Ich weiß die Anfechtung, wenn man nur eine Frau gehabt hat. Dass auch selbst im Alter die Alterssexualität kommt und man denkt, es wäre doch schön gewesen, wenn noch eine andere mal als Vergleich gehabt hätte. Wir werden nie frei, aber doch immer frei gemacht, ständig, permanent, neu auf Golgatha. Immer neu dürfen wir ans Licht kommen. Glaube ist kein Perfektionismus, sondern ein fortwährendes Herrlichwerden mit ihm und in ihm und durch ihn. Und es gibt nichts Schöneres und Glücklicheres. Wir können zu unseren Zweifeln stehen, wie wir heute Morgen gehört haben, die erste Einheit. Wir können zu unserer Sünde stehen, zu unserer Aggressionen. Wie unsere Tochter zum Glauben kam, ich habe mich so gefreut. Und hat sie mal zu mir gesagt, Papa, ich bete für dich, dass du weißt. So habe ich gesagt, Miriam, warum? Du lest zu wenig in der Bibel und das ist nicht gut für dich. Auch das darf eine Tochter deinem Papa sagen. Papa, dein Glaube ist da wie eine Waschmaschine geworden. Dann drückst du auf den Schongang, dann kommt so eine liberale Gedankenwelt in dir hoch. Und dann drückst du auf den Superwaschgang, dann kommt die Orthodoxie hoch. Und alles läuft nach Waschmaschinengängen ab. Ist alles nur noch tote Routine, dein Gläubigsein. Du brauchst die erste Liebe. Also nicht nur ihr Junge, auch wir alt. Versteht ihr? Wir brauchen jeden Tag diese Erneuerung. Eine Frau, die liebt jeden Tag, dass man ihr sagt, ich hab dich lieb. Sie wird dann nur einmal irgendwann mal sagen, ich merke aber nichts davon. Aber so brauchen wir auch jeden Tag, dass der Heiland zu deinem Herzen sagt, ich hab dich eh und je geliebt. Und ich möchte dich jetzt, genau jetzt zu mir ziehen. Ich möchte deine Schwachheit und deine Stärke in Wahrheit in echtem Leben verwandeln. In ein Leben, wo du schwach sein kannst in der Stärke und in der Schwachheit und schwach und stark und schwach sein kannst. Wo du individuell sein kannst, so wie ich es brauche für dich als Missionar von mir. Gott möchte euch alles segnen und ich wünsche mir so, dass irgendwas hängen bleibt in eurer Herzen. Gott segne euch reichlich. Amen. Wir beten noch zusammen. Vielleicht könnte man aufstehen. Wer es möchte, wer nicht kann, kann er sitzen. Lieber Heiland, ich danke dir für deine Liebe. Vergib mir, wenn ich hier was darstellen wollte, wo ich wirklich besser sein möchte wie die anderen. Ich bin genauso, brauche ich deine Liebe, Herr. Ich wünsche mir jetzt jeder junge Mensch, der sehnt sich nach Reinheit, erfülle ihm doch seine Bitte, Herr, dass wir keine Knechte der Sünde mehr sein können, brauchen, sondern dass alles in uns nach dieser Reinheit und Schönheit, nach Gemeinschaft mit dir uns sind. Lieber Herr, wir brauchen dich einfach. Die Macht der Sünde ist so mächtig geworden, dass ich manchmal denke, es gibt fast keine Hoffnung mehr für uns Endzeitmenschen. Aber du hast uns herausgeliebt aus dem Machtbereich der Finsternis. Und du hast uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Du reichst uns heraus aus dem Machtbereich. Nicht wir können uns bekehren, du möchtest doch uns bekehren. Nicht wir können glauben. Herr, hilf doch unserem Unglauben. Herr, nicht wir können wollen. Aber du willst, Herr, dass alle geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So möchte ich jetzt jeden segnen in deinem Namen. Möchte ich bitte um deine Gnade, dass jeder hier ein Botschafter sein darf. Einer, der agiert und nicht mehr reagiert auf die Sünde, sondern agiert. Etwas Neues hinausträgt in dieser Welt, was schon ewig alt war, was von dir kommt. Diese Barmherzigkeit und Güte Gottes, die Reinheit und Schönheit und Treue und Wahrhaftigkeit und Verbindlichkeit. Schenk's uns doch, Herr. Wir sind arm geworden. Wir brauchen deinen Reichtum, Herr. Wir brauchen, dass du uns segnest, uns zu Botschafter machst an deiner Stadt, Herr. Amen.